Der Podcast wird präsentiert von www.verfolgung.jetzt, der Kundgebung auf dem Bundesplatz zu Bern, wo am 31. August verfolgten Christen weltweit eine Stimme gibt.
Das Evangelium verkünden, den Menschen nachzubringen, das ist ja eine unendlich grosse Aufgabe und eigentlich nichts, was jemand einfach kann, sondern das glauben wir auch, wenn jemand vom Evangelium ergriffen wird, dann ist das ein Wirken vom Heiligen Geist. Also da ist auch ganz ein starkes Moment von der Unverfügbarkeit und das kommt natürlich auch zum Ausdruck in der Ordination. Es ist eben ein Bitte um einen Heiligen Geist für den Menschen, auch wenn er jetzt ein Masterstudium und ein mit Bravour bestandenes Lehrvikariat hat. Auch das garantiert nicht, dass er Menschen mit dem Evangelium erreichen kann.
Ich finde, es kommt noch ein Punkt hinzu, was beide Kirchen und alle christlichen Kirchen angeht, dass es auf Dauer angelegt ist. Es ist nicht eine Sache, der Arbeitgeber könnte unter Umständen sagen, ja, du bist jetzt nicht mehr so geeignet oder wir haben uns anders orientiert. Mhm. Aber Kirche sagt hier ein Ja zu dem Menschen, nicht nur zu dem Menschen, sondern zu dem Menschen in bestimmten Aufgaben, was dauerhaft ist.
Glaubenssache. Gespräche über Glauben, Kirche und Religion. Der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen.
Heute von der Uni Luzern sind wir hier in einem schönen Raum. Und zwar geht es um das Sakrament oder das Ritual von der Weihe, von der Ordination. Das sind zwei verschiedene Begriffe, weil wir von zwei verschiedenen Kirchentraditionen her heute auch redet. Und wir stellen uns heute die Frage, warum braucht es denn nach so einer langen Ausbildung überhaupt noch so ein Ritual oder so ein Sakrament von der Weihe oder von der Ordination? Was bedeutet es und warum ist es überhaupt so wichtig? Das machen wir heute mit Birgit Jägle-Merz. Du bist sozusagen unsere Gastgeberin heute da. Wir dürfen zu dir kommen, Uni Luzern. Also danke, dass wir da sind. Du bist Professorin für Liturgiewissenschaft an der Uni Luzern und Chur. Und dann ist noch von Bern hergekommen, der Matthias Zeindler. Er leitet den Bereich Theologie bei der reformierten Kirche Bern, Jura, Solothurn. Und bist auch noch emeritierter Professor für systematische Theologie. Also herzlich willkommen, Matthias. Danke, ja. Bist du da hingereist. Als Einstieg würde ich so ein bisschen die Frage stellen, Ordination und Weihe im persönlichen Leben. Was heisst das bei euch? Hat es da auch einen persönlichen Approach oder einen Bereich, vielleicht einen Moment gegeben in eurem Leben, wo die Ordination oder Weihe persönlich geworden ist? Matthias, vielleicht als Eröffnung, ich habe gelesen, du bist mal ordiniert worden, oder? Ist das richtig?
Ja, ich bin ordiniert worden und ich kann sagen, das ist bis heute etwas sehr Wichtiges für mich. Vielleicht vergleichbar mit meiner Trauung oder mit meiner Taufe. Man wird eingesetzt als Pfarrer von seiner Kirche. Das heisst, als der Auftrag hat, das Evangelium zu verkünden in seiner Kirche. Und das ist etwas, was man nicht einfach als Job macht, sondern wo man mit seinem ganzen Leben eigentlich dafür einsteht. Und heute arbeite ich ja nicht mehr als Pfarrer in einer Gemeinde, aber immer noch bei der Kirche und habe auch bei der Universität geschafft und habe mich eigentlich an beiden Orten immer auch als Verkündiger vom Evangelium und in dem Sinn noch ein bisschen als Pfarrer verstanden.
Wie lange bist du als Pfarrer dann tätig gewesen?
14 Jahre in verschiedenen Gemeinden.
Also kommst du von der Basis her jetzt und
ja.
Bist jetzt in dem Sinn weitergegangen. Du, Birgit?
Ich bin Mitglied in der römisch-katholischen Kirche und die römisch-katholische Kirche kennt die Unterscheidung zwischen den Ordinierten und den anderen Getauften. Wir müssen das noch ein bisschen differenzierter natürlich nachher betrachten, aber zunächst einmal die römisch-katholische Kirche weiht oder ordiniert, wir kennen beide Begriffe, keine Frauen und auch nur Männer, die nicht verheiratet sind.
Da gehen wir doch gerade in die grundsätzlichen Begrifflichkeiten rein. Ordination und Weihe, natürlich müssen wir da jetzt von zwei Anfahrtswegen kommen, aber was sicher so ist, die Begriffe, die sind ja nicht mehr überall so geläufig. Innerhalb von der Kirchen natürlich schon, aber wenn jetzt jemand von außerhalb von der Kirche kommt, denkt er, was bedeutet das überhaupt? Jetzt der Begriff Weihe, kannst du mal schnell sagen, was bedeutet das überhaupt?
Also eine Weihe ist schlussendlich eine Segnung oder man könnte sagen eine Einsegnung eines Menschen in eine bestimmte Funktion hinein. Theologisch sagen wir dazu zur Segnung und zur Weihe von Personen, dass damit die Taufgnade, also das, was man bei der Taufe erhalten hat, nämlich dass man der Existenz Christi angeglichen ist, dass man dieses jetzt entfaltet in eine bestimmte Aufgabe hinein. Und das wäre jetzt, die römisch-katholische Kirche unterscheidet das gemeinsame Priestertum, was alle mit der Taufe erhalten haben, und dann das besondere Priestertum. Und schon in dem Begriff besonderes Priestertum wird deutlich, dass damit eine Besonderung, eine Aussonderung auch verbunden ist. Also hier werden Männer ordiniert, so wäre der Fachbegriff, aber die meisten sagen dazu geweiht, um in der Kirche eine bestimmte Gemeinschaft, eine bestimmte Gruppe von Menschen seelsorgerlich zu betreuen.
Das heißt aber nicht, dass die besonders Geweihten besser sind als die anderen.
Nein, das theologisch, ich las mal das, dass es da hieß, ordinierte oder geweihte Männer sind dem Himmelreich kein bisschen näher wie die anderen.
Das ist schon noch wichtig, ja.
Sondern es ist tatsächlich eine Besonderung, eine Übergabe einer geistlichen Kraft, eine Besonderung, um das Volk Gottes zu weiden, wie das dann heißt. Und diese Begriffe müssen wir dann übersetzen, das ist praktisch eine Leitungsfunktion, die mit der Ordination oder mit der Weihe verbunden
Vergleichbar
ist.
Vergleichbar wie mit einem Hirte, der seine Schafe tut.
Ganz genau.
Dieses, so das Bild aus dem Psalm 23.
Genau. Dieses Bild steht im Hintergrund, ja.
Mhm. Und du hast ja jetzt auch noch erwähnt, es gibt auch noch eine Ordination. Würdest du vielleicht das auch noch schnell
Ja, die Ordination ist letztlich der Fachbegriff für das, was gemeinhin als Weihe bezeichnet wird. Aber letztlich ist das eine Ordination. Und ordinare, das lateinische Wort, sagt in dem Zusammenhang nicht viel, weil ordinare einfach nur ordnen heißt. Also obwohl man da jetzt dann wieder auch in die Richtung kommt, das Volk Gottes wird geordnet in dem Sinne, dass bestimmte Personen, die eine besondere Geistesgabe dazu haben, zur Leitung beauftragt werden. Und jetzt Matthias würde sagen, auch zur Verkündigung des Evangeliums, zur besonderen Verkündigung des Evangeliums. Und katholisch würde das vielleicht noch eher heißen, zur Auslegung des Evangeliums.
Also Weihe, wenn ich jetzt mir so überlege, wenn ich von außen komme, ich würde das nicht einmal so verbinden mit dem Amt oder so, sondern wirklich so der Segen. Es muss eine besonders gesegnete Person oder so sein. Hätte ich jetzt rein, wenn ich nur so Weihe, eine geweihte Person, was mehr mit den Eigenschaften von der Person vielleicht zu tun hätte, oder?
Ja, man schaut schon, hat die Person das Charisma, also die Geistesgabe zu diesem Dienst. Nicht immer liegt man da richtig, aber man schaut, man versucht das genau zu prüfen. Hat diese Person diese Geisteskraft?
Oder hat die Eigenschaften, die Grundvoraussetzungen vielleicht, genau. Jetzt die Ordination bei der reformierten Kirche, wie würdest du den Begriff definieren? Der würde mir gar nichts sagen von außen, wenn ich kein Lateinisch würde können oder eine Fachbegrifflichkeit.
Ja, aber es ist jetzt ja schon gesagt worden, also Ordination vom lateinischen Ordinatio heisst etwas ordnen.
Genau.
Das ist zuerst mal etwas sehr Formelles. Es wird auch sonst im Leben vieles geordnet. Du hast, Birgit, schon vieles gesagt, was wir eigentlich sehr ähnlich verstehen. Mhm. Also mit der Ordination bezieht man sich auf die Taufe, darauf, dass alle getauften Menschen haben von Gott Gaben bekommen, wo sie aufgerufen sind, zum Besten von der Gemeinde einzusetzen. Aber weil gerade in der protestantischen Kirche die Verkündigung von der biblischen Botschaft, die Auslegung von der biblischen Botschaft nicht nur sehr wichtig ist, sondern echt das Zentrale, wo die ganze Kirche auch davon lebt. Darum ist man der Auffassung, dass der Dienst in der Gemeinde eine besondere Auszeichnung braucht. Und dass Gott immer wieder Menschen beruft und Menschen seiner Kirche auch schenkt, damit sie diesen Dienst wahrnehmen. Ein wichtiger Unterschied, der eigentlich ein Grund war für die Reformation im 16. Jahrhundert, ist, dass man seitdem ablehnt, dass es irgendeine Differenz gibt zwischen den Geweihte oder Ordinierte und den Nicht-Ordinierten. Der Martin Luther, der Reformator, hat einmal gesagt, wer getauft sei, der sei auch Priester und Bischof. Und das wäre ja der viel zitierte Begriff vom Priestertum aller Glaubenden.
Und dann ist einfach sozusagen die Ordination wie noch eine spezielle Hervorhebung eben genau von dem Dienst und nicht eine Abhebung eben von etwas anderem.
Also wir sind ehrlich
dann unterwegs bei der Katholiken.
Wir reden von einem funktionalen Amtsverständnis.
Also das will heissen, funktional?
Das heisst, es gibt eigentlich eben keine Unterschiede, es stehen alle auf der gleichen Ebene, aber in der Gemeinde braucht es ganz unterschiedliche Talente, unterschiedliche Dienste, unterschiedliche Funktionen. Und eine von denen, halt die zentrale, ist die Verkündigung.
Da ist auch, nehme ich an, jetzt gerade die Ordination oder auch die Weihe kann eine Wertschätzung sein, oder um das vielleicht auch hervorheben, eben, was du gesagt hast, dass eben genau auch die Leitungsfunktion, dass man wieder das wertschätzt, hey, das ist jetzt etwas Besonderes, da braucht es auch besondere Verantwortung, nehme ich
an. Ja, das ist so, ja. Und also, das wird bei uns auch innerhalb vom Ordinationsgottesdienst ausgesprochen. Wir als Kirche, wir glauben, dass dir eine Berufung hat von Gott in diesen Dienst.
Mhm.
Und da schwingt viel Wertschätzung mit, aber vor allem natürlich auch viel Dankbarkeit.
Das würden wir theologisch ganz, ganz ähnlich sehen. Wir haben auch ein funktionales Verständnis vom besonderen Priestertum. Ich betone das extra, das Besondere, was auf der Grundlage des gemeinsamen Priestertums erwächst. Gleichzeitig ist aber auch ein Verständnis, was sich über Jahrhunderte gewachsen hat, dass das ontologisch etwas anderes ist.
Das heißt,
also das ontologisch ist nicht leicht zu erklären, dass es wesensmäßig was anderes ist. Dass diese Berufung, die vorausgesetzt wird für eine Weihe, für eine Ordination, mit der Person, also dass der Heilige Geist etwas in dieser Person auch verändert, dass diese Person zu diesem Dienst in der Lage ist, dass diesen Dienst ausüben kann. Und das ist ein auch geschichtlich gewachsenes Verständnis. Wenn man schaut, Matthias hat zu Recht gesagt, dass die Frage des besonderen Priestertums tatsächlich einer der Gründe gewesen ist, weshalb es zur Reformation gekommen ist, weil sich über die Jahrhunderte, und das fing schon relativ früh an, das heißt also ab dem Mittelalter, was etwa dem 5. Jahrhundert beginnt, dass Kirche nicht mehr die Gemeinschaft der Getauften ist, sondern Kirche mehr und mehr verstanden wird als der Klerus, die Priester, das ist Kirche. Und der steht die Christianitas, die Christenheit, gegenüber. Und der Klerus ist praktisch die Kirche. Sodass die Kirche, also dieser Klerus, etwas Abgehobenes und etwas ganz anderes gewesen ist. Und auch die Gläubigen, die Christenheit, im Grunde überhaupt keine Möglichkeit hatte, direkt mit Gott in Verbindung zu treten, weil immer der Klerus eigentlich nur die Aufgabe hatte, diese Mittlerfunktion wahrzunehmen. Und da sind wir aber spätestens nach der Reformation, dann hat die katholische Kirche noch eine Zeit lang, oder der Heilige Geist hat noch eine Zeit lang gebraucht in der katholischen Kirche, bis er auch dieses gemeinsame Priestertum als Grundlage für alles wiederentdeckt hat. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass es auch ein verändertes Verständnis des besonderen Priestertums gibt. Obwohl das auch noch nicht ganz ausgegoren ist. Also was ich jetzt hier sage, wenn hier jemand anders säße aus der römisch-katholischen Kirche, der würde das wahrscheinlich anders akzentuieren.
Ja, von außen sieht man es ja immer anders. Oder?
Von außen sieht man es anders. Und wir haben jetzt gerade auch mit im Zuge auch der Missbrauchsskandale, sehen wir, dass die Machtfülle, die Priestern oder auch ordinierten Personen, wir haben leider auch die Situation auch in der evangelischen Kirche, dass strukturell diese Machtposition, die diese Beauftragten, diese besonderen Priester haben, dass die auch unheilvoll wirken kann.
Mhm. Ich möchte noch ein bisschen aufs Geschichtliche jetzt kommen, wenn wir die beiden Rituale anschauen oder eben das Sakrament bei euch, ja, die Weihe. Von wo kommen die Rituale? Was ist das für eine Geschichte, auch für einen Grund dahinter, was man das macht?
Also religionsgeschichtlich gibt es immer in erster Linie Männer, die in besonderer Weise mit kultischen Aufgaben beauftragt waren. Also wenn man das religionsgeschichtlich sieht, gibt es das überall. Und auch religionsgeschichtlich kann man sehen, dass diese Personen, die mit Kult zu tun haben, unter bestimmten Reinheitsvorstellungen auch das damit verbunden sind. Also wenn man heute so von den heiligen Händen redet, was in der römisch-katholischen Kirche eine ganz große Rolle gespielt hat, früher in der Ordinationsliturgie die Salbung der Hände, um die Herstellung von reinen Händen, dass das reine Opfer dargebracht wird, das ist jetzt religionsgeschichtlich tief verankert. Also das ist nicht neu oder das ist nicht erst ausgedacht. Aber wir haben ja eine lange gemeinsame Geschichte, reformierte Kirche und römisch-katholische Kirche. Das ist in den Anfängen, hat sich schon im Neuen Testament, hat sich das relativ schnell ausgebildet, dass es ein Leitungsamt gibt und ein Dienstamt gibt. Also Bischof, Priester, Diakon mit unterschiedlichen Ausformungen hat sich sehr früh rauskristallisiert. Aber neben vielen, vielen, vielen anderen Ämtern. Nicht nur diese Ämter, sondern viele, viele andere Ämter. Was aber über die Jahrhunderte auch wieder verloren gegangen ist. Und wenn wir nachher, wir werden sicherlich noch ein bisschen auf unterschiedliche auch Riten eingehen. Von Anfang der Kirche ist die Handauflegung und das Gebet das Wichtige gewesen bei der Ordination. Und da, glaube ich, ist es in der reformierten Kirche im Grunde genauso.
Da kommen wir dann noch im praktischen Teil dazu.
Ja.
Vielleicht kannst du noch sagen, Matthias, von der reformierten Seite her.
Ja, also das ist ganz wichtig, was Birgit hat gesagt, auch ganz allgemein, wenn wir über uns als unterschiedliche Kirche reden. Die ersten 1500 Jahre haben wir ja gemeinsam gehabt. Und da realisieren wir ja immer wieder, was für einen gemeinsamen Schatz, dass wir dort haben, auch in unseren ökumenischen Gesprächen. In der Reformation, wie ich das ja schon gesagt habe, man hat dort versucht, die Trennung zwischen ordiniert und nicht ordiniert aufzuheben. Und das heisst, man hat sich ganz stark auf die Verkündigung im Wort konzentriert im Pfarramt, gesagt, dort darum geht es. Und sehr vieles, was sich drumherum an Ritual angelagert und entwickelt hat, hat man gesagt, auf das können wir eigentlich verzichten. Also besonders alles, was irgendwie eben die Differenz zwischen sogenannten Laien und Ordinierten hat vorgehoben. Und es ist ganz wichtig, also gerade der Luther, der ist nicht müde geworden, das immer wieder zu betonen, was für einen normalen, was für einen genussfreudigen Mensch das er ist, aber auch was für einen schlechten Mensch das er ist, der mehr als alle anderen auf Gnade angewiesen ist. Mhm. Also das ist dort sehr stark in den Vordergrund gerückt worden. Und sonst muss man sagen, gerade bei den Reformierten ist halt über lange Zeit auch, hat es eine gewisse Erosion gegeben von, sagen wir, sorgfältigem Umgang mit der Liturgie. Und da haben wir auch gerade in den ökumenischen Kontakten in den letzten Jahrzehnten vieles wieder dazugelernt. Darum kann man bei uns häufig gar nicht so von alten Traditionen reden, sondern von Sachen, die relativ jung sind, aber eben in Rückbesinnung
auf ältere
liturgische
Bestände. Oder?
Genau.
Aber es ist
genau.
In der Form, wie sie jetzt ist, doch noch jünger.
Es ist jünger und also zu unserer Schande muss ich auch sagen, wenn du nur so ein bisschen in der Schweiz rumschaust, du findest eigentlich so viele verschiedene Ordinationsliturgien, wie es Kantonalkirchen gibt.
Der Kantonalkirchen
ist im Wesentlichen ist man sich einig, aber in den Details doch sehr verschieden.
Ja. Gehen wir doch mal zum Praktischen hin. Ich habe mir schon überlegt, ich habe das wahrscheinlich noch gar nie bewusst erlebt. Also ich bin ja vom Hintergrund reformiert. Meine Frau ist aber katholisch und ich wüsste jetzt nicht eins zu eins, wie so eine Ordination oder Weihe abläuft, auch wenn ich es mir vielleicht kann vorstellen, ungefähr. Aber jetzt würde es mich gleich mal wundern, jetzt gerade Weihe, Birgit, wie läuft das in der katholischen Kirche ab? Ich meine, man hat ja, ich glaube, das Studium geht ja bei euch beiden gleich lang, oder? Man hat ja. Da ellenlang Bachelor, Master, vielleicht sogar noch länger und dann nachher wäre es endlich so weit und jetzt kommt aber noch die Weihe. Das ist jetzt nicht etwas, das noch lang geht, nehme ich an, aber es ist auch noch mal eine Hürde. Wie läuft das jetzt konkret ab, wenn da Personen geweiht werden?
Also konkret die Weihe meinst du, das genau. nicht wie man da hinkommt, bis man bis
vielleicht
die Entscheidung
getroffen ist. Vielleicht kannst du auch noch kurz okay. den Weg ja. und dann auch ja. noch das Ritual selber.
Also wenn jetzt gerade römisch-katholisch werden eben nur Männer geweiht, wenn jetzt Männer schon den Master geschafft haben, dann gehen sie zunächst einmal in eine sogenannte Berufseinführungsphase. In manchen Bistümern heißt das auch Pastoralkurs, je nachdem. Dort sind sie auch mit den anderen Personen zusammen, die auch in kirchlichen Dienst eintreten, aber nicht ordiniert oder geweiht werden.
Das können auch Frauen sein dann noch?
Das sind auch Frauen. Nicht nur können, es sind auch Frauen. Mhm. Sogar in der Mehrzahl Frauen, würde ich sagen.
Und das geht wie lang?
Das geht unterschiedlich zwischen 1 und 2 Jahren. Mhm. Und auch die Praxis, wann jemand dann zur Weihe ansteht, das ist auch in den Diözesen unterschiedlich. Es sind 1, 2, 3 Jahre, manchmal ist es auch länger, je nachdem, wie lange man sich noch nicht sicher ist, ob die Berufung für die Person das Richtige ist.
Also kann sich noch recht lang hinziehen?
Es kann sich noch recht lang hinziehen. Ja. Es kann dann sein, jemand arbeitet in der Pastorale, in der Gemeinde und in anderen Funktionen und entscheidet sich aber erst nach einigen Jahren dazu, sich weihen zu lassen.
Mhm. Aber man ist gleich schon in einer leitenden Funktion dann tätig? Oder mehr nur so pastoral assistierend?
Ja, pastoral assistierend würden wir heute gar nicht mehr sagen, auch wenn es diesen Begriff immer noch gibt. Seelsorgerlich tätig, würde ich mal sagen. Also sehr allgemein seelsorgerlich tätig. Und das kann in ganz unterschiedlichen Funktionen sein. Das kann sogar als Gemeindeleiter sein. Mhm. Ne? Aber die meisten, die sind 1, 2 Jahre in der Berufseinführungsphase und werden dann erstmal zum Diakon geweiht. Und danach wieder einer Zeit, wo sie sich auch bewähren sollen, werden sie dann zum Priester geweiht.
Wir schweigen nicht. Darum versammeln sich Christinnen und Christen auf dem Bundesplatz zu Bern am 31. August zur Kundgebung «Verfolgung jetzt». Schweige du nicht! 365 Millionen Christinnen und Christen werden weltweit verfolgt wegen ihrem Glauben. Komm du am 31. August auf Bern. Zusammen geben wir den Verfolgten eine Stimme und sensibilisieren die Öffentlichkeit für die unfassbare Menschenrechtsverletzung. «Verfolgung jetzt». Eine Aktion von 7 christlichen Organisationen, die sich für Religionsfreiheit einsetzen. Und von der Schweizerischen Evangelischen Allianz. www.verfolgung.jetzt.
Es gibt ja unterschiedliche Wehen, oder? Es
genau.
ist ja nicht nur dann der Priester, sondern auch der Diakon.
Der Diakon, der Priester und auch die Bischofsweihe, sie sind im Grunde alle ganz ähnlich konzipiert. Es beginnt, was ist das Besondere? Es ist in der Regel in einer Eucharistiefeier, in einer Messe. Und dass am Anfang dieser Feier die Kandidaten vorgestellt werden. Und vorgestellt werden, das heißt auch, es wird auch im Vorfeld geklärt, ob das Volk, also seinen Menschen befragt, die mit ihm zu tun haben, ob sie das auch so empfinden, dass diese Person berufen ist.
Also aber im Vorfeld, oder
nicht? Im Vorfeld, ne?
Es gibt keine Abstimmung während der
Messe. Nein, es gibt keine Abstimmung. In dem Sinne nicht. Es hat es in der Geschichte gegeben, sowas. Okay. Dass jetzt, niemand konnte zum Beispiel zum Bischof geweiht werden, der nicht vom Volk auch wirklich gewählt worden ist. Heute macht man das so, beispielsweise im Bistum Basel, dass die Versammelten aufgefordert werden, zu klatschen. Also ihre Zustimmung auf diese Weise zu geben. Dazu. Wenn jetzt einer nicht klatscht, kann man natürlich nicht prüfen, ob der jetzt das anders denkt, ob der das nicht möchte.
Aber es ist noch schwierig, dort zu messen, oder? Ich meine, wenn ja der ganze Saal klatscht oder die ganze Kirche, ist es klar. Ja. Aber wenn es jetzt so, wo ist denn der Pegel, wo es
ja,
aber
das ist
wahrscheinlich zu weit gedacht ist.
Das ist ja zu weit, ich glaube auch, das genau. Ist zu weit gedacht, aber es ist dieses Element, dass das Volk Gottes zustimmen muss dazu, ist zumindest mal rudimentär gewahrt. Mhm. Ja, dem im Vorfeld Personen befragt werden und auch also wirklich Abklärungen vorgenommen werden und dann auch das Volk Gottes in dieser Weise seine Zustimmung gibt. Das ist das Besondere im Eröffnungsteil. Dann das Zentrale ist, dass nach der Verkündigung des Wortes Gottes und Auslegung des Wortes Gottes, was ja im Hinblick dann auch auf die besondere Situation geschieht, dass dann den Kandidaten vom Bischof die Hände aufgelegt werden und es über ihm ein sogenanntes Weihegebet gesprochen wird. Und dieses Weihegebet heißt nicht, dass es an andere Personen werden, sondern der Heilige Geist wird herabgerufen auf die Person, um diese Person zu unterstützen und sie zu befähigen, diesen Dienst tatsächlich auszuüben. Das ist das Zentrale. Zur Zeit der Reformation war das noch ein bisschen anders. Zur Zeit der Reformation waren diese Dinge im Grunde verschüttet. Also es gab auch eine Handauflegung, es gab auch noch eine zweite Handauflegung und da war irgendwo ganz woanders, wo das Gebet ist. Man hat das ganz anders verstanden zu der damaligen Zeit. Wichtiger waren zur Zeit der Reformation die sogenannten ausdeutenden Riten, also die Riten, die nachher kommen, nämlich diese verschiedenen Salbungen. Und hier hat man dann, vor allen Dingen sind die Hände gesalbt worden im Vorkonziliaren, also vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Und die Hände wurden dann auch eingewickelt, damit das richtig, das sogenannte Chrysamöl, das ist ein besonderes Öl, was immer verwendet wird, wenn es um Heiligen Geist geht, besonders einwirken soll.
Das macht man aber heute nicht mehr so, nicht mehr.
Man salbt auch noch die Handinnenflächen, aber man bindet sie nicht ein. Und man hat auch diese Salbungen ganz zurückgefahren. Man wollte sich nicht ganz davon trennen, weil man auch im Alten Testament ja eine ganze Reihe von so Ermächtigungssalbungen kennt, dass da Priester, Könige gesalbt worden sind. Und so ähnlich versteht man das heute auch. Weiterhin ausdeutende Reden sind, dass die Amtsinsignien überreicht werden, dass also bei der Priesterweihe das Messgewand überreicht wird, bei der Bischofsweihe dann auch Mitra und Stab überreicht wird, solche Amtsinsignien. Ne? Sind aber immer ausdeutende Reden. Also es ist nicht das Zentrum,
das Entscheidende,
sondern sie deuten aus. Auch wenn in der Wahrnehmung diese Reden nicht unerheblich sind. Also wenn dann die jungen Priester oder die Neupriester eingekleidet werden, dann kann das nebenbei passieren oder es ganz zentral passieren. Und da sieht man schon, phänotypisch sind ausdeutende Riten schon relativ wichtig. Und so ein wichtiges Element ist noch, dass die Neugeweihten umarmt werden. Von denen in der Priesterweihe, von allen anwesenden Priestern wird ihnen praktisch der Friedensgruß entrichtet, um deutlich zu machen, dass sie in die Gemeinschaft der Priester aufgenommen worden sind. Das sind im Grunde die zentralen Zeichen, die beim Diakon vorkommen, beim jeweils etwas unterschiedlich verbunden, bei der Priesterweihe und auch bei der Bischofsweihe.
Und nachher ist man eigentlich so wie dabei, also drin geweiht.
Jetzt in dem Fall. Man ist dann geweiht und jetzt bei der Priesterweihe würden die neu geweihten Priester mit dem Bischof zusammen konzelebrieren, wie man das sagt, also dass die Eucharistie zusammen mit ihm feiern.
Matthias, wie wird man ordiniert?
Also sicher, wenn man als Uni-Geweihter in den Gottesdienst kommt, würde ihm sehr vieles sehr ähnlich vorkommen, wenn man vorher in einer Priesterweihe gewesen wäre. Es ist auch ein feierlicher Gottesdienst. Er wird geleitet von der jeweiligen Kirchenleitung. Aber da gibt es jetzt wieder kantonale Unterschiede. Ich rede jetzt von Bern. Dort hat man sehr eine ausgeklügelte Ordinationsliturgie, wo zum Beispiel wichtig ist, dass auch noch das Präsidium von der Synode, also vom Kirchenparlament, auch noch eine Rolle übernimmt, um zu zeigen, das ist wirklich ein Gottesdienst von der ganzen Kirche. Es ist die ganze Kirche, die da den Auftrag erteilt. Es gibt auch zuerst einen Gebets- und Predigteil und auf das hin kommt dann der Ordinationsakt im engeren Sinn. Da ist zuerst mal, wird der zu Ordinierenden ein Versprechen abgenommen. Also gelobet dir jetzt das Wort Gottes gemäß im Alten und Neuen Testament nach bestem Wissen und Gewissen auslegen etc. etc. Was wichtig ist, dass zum Beispiel auch gesagt wird, werdet ihr auch der Gesellschaft, auch im Staat gegenüber immer wieder deutlich machen, das Evangelium ist nicht nur etwas, das für einen kleineren Kreis gilt, sondern das gilt für die gesamte Gesellschaft. Wir sind der Meinung, es ist etwas, das der Staat ernst nehmen soll.
Also nicht nur ein Kirchen interner Dienst.
Genau, in dem Sinn, ja. Genau. Und auf das haben bis jetzt in allen Ordinationen, wo ich bei der BIG war, die zu ordinieren, gesagt, ja, mit Gottes Hilfe. Und wenn das erfolgt ist, dann kommt man nachher auch zum Ordinationsakt mit Handauflegung, mit Gebet, wo je nach Akzentsetzung ist mehr eben ein Bitte um einen Heiligen Geist oder es ist mehr eine Segnung. Und nachdem werden nachher die jetzt Ordinierten, das ist ja der Wechsel, der stattgefunden hat, ab dann sind sie Ordinierte, werden ermächtigt, die Aufgaben vom Pfarramt tatsächlich zu übernehmen.
Aber bei den Reformierten, gell, werden Pfarrpersonen ordiniert, Diakon wird auch ordiniert, je nachdem.
In der Romandie, wo das Diakonamt ein bisschen ohne eine andere Ausbildung hat, ein bisschen näher beim Pfarramt, dort werden sie ordiniert, in den meisten anderen reformierten Kirchen nicht. Wir haben noch eine Unterscheidung, wir kennen noch die Beauftragung für Katechetinnen und Sozialdiakonen.
Genau, weil mir war es, dass dort auch noch etwas gibt, aber es ist jetzt in dem Sinne nicht eine Ordination.
Das ist keine Ordination.
Aber mit Gottes Hilfe, das finde ich schön. Das erinnert mich an die Hochzeit, da habe ich das auch gesagt.
Ja, genau.
Da kann man ja sagen, machen nicht alle. Du hast ja schon ein bisschen Unterschiede jetzt hervorgehoben, aber was würde noch so sagen? Wo unterscheiden sich die beiden Rituale noch? Oder gibt es noch etwas Wichtiges zu erwähnen? Oder kann man eigentlich sagen, eben grundsätzlich ist vieles gleich, aber es gibt ein bisschen unterschiedliche Ausprägungen von Sachen?
Also ich denke, im Grundakt würden wir völlig übereinstimmen. Also wir gehen davon aus, dass sie Menschen, die Gott berufen hat, die er der Kirche schenkt, damit sie die zentralen Dienste übernehmen in dieser Kirche. Und für das drücken wir einerseits unseren Dank aus, aber geben ihnen den Segen weiter dafür, geben ihnen auch den Auftrag von der Kirche.
Also das würde ich auch sagen. Wir haben natürlich auch eine gemeinsame Geschichte. Also dass man jetzt erwartet, dass die Riten sich tatsächlich riesig unterscheiden, das würde ich gar nicht von ausgehen. Das, was reformierte Kirche natürlich viel weniger macht, sind solche ausdeutenden Riten. Das macht sie viel weniger, die jetzt auch römisch-katholisch natürlich sehr gewachsen sind, die aber auch so als Zeichen verstanden werden können, dass diese Geweihte nun andere sind. Also jetzt nicht nur eine Besonderung, sondern einen besonderen Status im Himmelreich oder sonst wo haben. Und das ist bei diesen ganzen ausdeutenden Riten wirklich eine Gefahr, dass man den Eindruck hat, dass die Menschen auf einmal andere werden.
Ja, das hat man wirklich manches Gefühl.
Ja, dass sich das mit Riten und Gottesdienst sich etwas verändert, das sieht man ja schon bei einer Eheschließung. Da haben wohl die meisten Hörer und Hörerinnen so Erfahrungen damit, dass sich natürlich, man liebt sich schon lange, wir hoffen, dass man sich schon lange liebt und man sagt dann, man hat schon lange Ja zueinander gesagt. Und eine
also
Eheschließung,
ja, so.
Eine Eheschließung, wo man dann vor Gott und der Kirche oder der Gemeinschaft der Versammelten dann sagt, ich nehme dich als meine Frau und dies nicht nur bis morgen oder übermorgen oder bis nächstes Jahr, sondern das auf Dauer ausgerichtet, das verändert etwas im Menschen. Römisch-katholisch, wir kennen auch eine ganze Reihe von Beauftragungen. Die Beauftragungen sind jetzt in den letzten Jahren, haben die auch viel mehr Gewicht bekommen. Jetzt im pastoralen Dienst beispielsweise werden Menschen, die genau die gleiche Ausbildung haben wie Priester, auch beauftragt für diesen Dienst, was dann Segnungsgottesdienste sind. Interessanterweise mit weniger ausdeutenden Riten. Sie sind aber schon auch, sie haben schon eine gewisse Nähe, Annäherung an die Ordinationen. Also man kann nicht sagen, es wäre total was anderes. Und das verändert auch etwas. Ich habe beispielsweise eine Beauftragung zur akademischen Lehrerin. Das hatten wir damals uns in Chur überlegt. Es waren noch einige andere Kollegen, die das gerne wünschten. Und im Grunde ist das eine Segnung und ein Wahrnehmen von Kirche und ein Ja-Sagen zu mir als meiner Person. Und das verändert etwas.
Also es ist wie nochmal einfach ein Ja vor der Öffentlichkeit, genau. Und vor der Leitung, vor Gott, kann man ja vielleicht auch sagen, dass man das wirklich reingeht. Und das ja, wenn man es wirklich so ein bisschen mit der Eheschliessung vergleicht, das verändert ja auch etwas. Das ist nochmal wie, man schreitet so wie in ein neues Zeitalter hin und auch eine Bewusstwerdung von dem. Ja. Kommen wir noch zum Sinn hinter dem Ganzen, warum, vielleicht auch schon mit dem Blick nach vorne verknüpfen, wenn wir auch das Warum gerade nehmen, warum macht man so etwas? Wir haben ja das auch schon ein bisschen angeschnitten, oder? Warum? Von der Leitungsaufgabe her und so ist das schon ein bisschen rausgekommen, aber auch ein bisschen mit dem Ziel gerichtet nach vorne. Warum macht man es und was ist so ein bisschen das Ziel? Was würdest du jetzt sagen bei der Ordination?
Warum man das macht, und du hast ja schon in einer bisschen vorher hast du die Frage gestellt, warum muss man es überhaupt noch machen oder warum macht das die Kirche noch nach dieser ganzen Ausbildung? Das ist schon wichtig, dort eben die kirchliche Seite deutlich zum Ausdruck zu bringen. Also wenn man ein akademisches Studium absolviert hätte, erwirbt man sich meistens alle möglichen beruflichen Berechtigungen. Und dort ist für uns wichtig, ja, die braucht es. Also es gehört die ganze lange Ausbildung dazu, damit man in einem Sinn, der für uns qualifiziert genug ist, in der Lage ist, das, eben die biblischen Texte auszulegen und auf heutige Situationen
also ein Rucksäckchen füllen, das man dann braucht für den Dienst.
Genau, oder? Ja. Ganz genau. Also das überkommt man nicht nur im Schlaf, sondern da muss man wirklich auch, muss man schaffen dafür. Aber es ist ja am Ende nicht der Staat oder die Universität, die entscheidet, ob jemand qualifiziert ist für den kirchlichen Dienst, sondern es ist eben die Kirche. Und da haben wir genauso wie dir auf katholischer Seite, wir haben dann noch ein Praktikum, wir sagen dem das Lehrvikariat, das dauert 14 Monate und dort gibt es eine kirchliche Begleitung, enge kirchliche Begleitung und wo auch immer ein qualifizierendes Element hat, dass am Schluss wirklich die Kirche mit Überzeugung kann sagen, mal, die Person, die ist geeignet für das.
Aber man könnte es jetzt auch mit anderen, sage ich mal, Studiengängen vergleichen. Wenn ich jetzt ein Anwalt werde, klar muss ich dort auch noch Qualifikation und Hürde überwinden. Aber wenn ich mal so den Ausbildungsuniversitären Teil durch habe, dann kann ich ja zu einem Arbeitgeber gehen und der stellt mich an und ich habe die Qualifikation. Jetzt, wenn ich zu der Kirche Gang, muss ich gleich auch noch einen Ausbildungsteil machen und muss nachher noch die Fähigkeit haben, dass die Leute sagen, ich werde ordiniert. Das kann ja schon noch mal wie eine Hürde sein.
Also die Hürde ist das Praktikum, oder? Wo man ja, wie du richtig siehst, auch in anderen Berufen machen muss. Mhm. Was der Unterschied ist, ist eben die ganze geistliche Dimension. Mhm. Dass wir das glauben, die sind berufen und das soll am Anfang von ihrer Berufstätigkeit soll das auch zum Ausdruck kommen und drinnen, dass die Kirche die Menschen eben ermächtigt und nachher sendet, für die Funktionen der Kirche wahrzunehmen.
Und das Ziel wäre es wahrscheinlich, wie du so schön gesagt hast, einfach das nochmal in einem Moment vom Bewusstsein zu bestätigen und in dem Sinn auch freizusetzen, oder? Also in beiden Formen wahrscheinlich, oder?
Okay, es ist auch für mich wichtig, es ist ein Ausdruck von Bescheidenheit. Und dass das eigentlich das Evangelium verkünden, den Menschen nachzubringen, das ist ja eine unendlich grosse Aufgabe und eigentlich nichts, was jemand einfach kann, sondern das glauben wir auch, wenn jemand vom Evangelium ergriffen wird, dann ist das ein Wirken vom Heiligen Geist. Also da ist auch ganz ein starkes Moment von der Unverfügbarkeit und das kommt natürlich auch zum Ausdruck in der Ordination. Es ist eben ein Bitte um einen Heiligen Geist für den Menschen, auch wenn er jetzt ein Masterstudium und ein mit Bravour bestandenes Lehrvikariat hat, auch das garantiert nicht, dass er Menschen mit dem Evangelium erreichen kann.
Ich nehme an, bei der Weihe ist es ähnlich.
Bei der Weihe ist es ähnlich und ich finde, es kommt noch ein Punkt hinzu, was beide Kirchen und alle christlichen Kirchen angeht, dass es auf Dauer angelegt ist. Es ist nicht eine Sache, der Arbeitgeber könnte unter Umständen sagen, ja, du bist jetzt nicht mehr so geeignet oder wir haben uns anders orientiert. Aber Kirche sagt hier ein Ja zu dem Menschen, nicht nur zu dem Menschen, sondern zu dem Menschen in bestimmten Aufgaben, was dauerhaft ist.
Aber es ist ja auch nicht in jedem Fall gegeben, oder? Also man kann sich auch als Priester blöd anstellen.
Das sehen wir ja gerade auch, ne?
Ja.
Das ist auch das, wo wir auch als Kirchen heute genauer hinschauen müssen und fragen müssen, welche strukturellen Gegebenheiten unterstützen ein Fehlverhalten. Ja, wo wir nochmal hingucken müssen und das betrifft insgesamt unsere Gesellschaft, aber die Kirchen ganz besonders.
Was würde ich sagen, die Aspiranten, bei uns sind es Aspiranten, bei uns sind es Aspirantinnen und Aspiranten, wie fassen die das auf, so Leute, die kurz vor der Weihe oder Ordination stehen? Ist das eine Freude zu sagen, hey, ich gehe jetzt noch in das rein und das ist eben so das freisetzende Bestätigen, das wir davon hatten, oder ist es so, ah, jetzt das auch noch?
Also ich würde sagen, das ist wie bei der Trauung. Lange ersehnt, ja, und auch hingefiebert, lange vorbereitet. Und es ist mit diesem ganzen positiven Beginn ist das verbunden. Wenn das nicht der Fall ist, dann stellt sich die Frage, ob eine Ordination tatsächlich sinnvoll ist in dem Fall. Mhm. Zu dem Zeitpunkt vielleicht
ja. Also es ist noch interessant, die Erfahrung, die ich mache, auch bei der Vorbereitung von den Vikarinnen und Vikaren auf die Ordination. Das ist meistens so im zweiten, dritten oder dritten, vierten vom Lehrvikariat kommen sie mal zu uns und dann fangen wir einfach an, auch pragmatisch ein bisschen mit ihnen die Liturgie zu erarbeiten. Und bis zu dem Zeitpunkt haben die meisten nie etwas von Ordination gehört. Und schon gar nicht irgendetwas Ordinationstheologisches.
Also auch in der Ausbildung, nicht im ganzen Studium?
Nein, das ist im Blick auf einen ganzen Stoff, den du da musst verarbeiten. Es ist sehr selten, dass das auch in einer Lehrveranstaltung bei uns vorkommt.
Aber kennt man es dann nicht sonst auch aus der Tradition von der Kirche?
Je nachdem. Mal, aber ja. Weißt, die Tradition die ist so breit und so tief. Gell? Also da hast du in den paar Semestern, die du zur Verfügung hast, eigentlich alle Hände voll ja. mit anderem zu tun.
Und auch nicht gerade das Wichtigste, das Vordergründigste.
Genau. So, ja, genau. Aber es ist sehr interessant, ich mache eine relativ kurze theologische Einführung, die bei vielen doch etwas in Bewegung kommt. Und sie berührt sie. Und ich tue sie dann auch noch darauf vorbereiten, was emotional mit ihnen passiert. Weil das ist also sehr eindrücklich. Also vor allem dann der Akt von der Handauflegung und das Gebet um den Heiligen Geist. Also schon bei der Hauptprobe am Tag vorher sagen alle, pah, es ist nur eine Probe, es ist noch nicht der Ernstfall. Aber nachher, wenn sie allein dort vorstehen, vor der versammelten Gemeinde, und das mit ihnen passiert, das erschüttert die meisten ganz tief. Und also schon aufgrund von dem psychologischen Vorgang gehen sie anders nachher aus dieser Kirche, als sie reingekommen sind.
Ja, und das zeigt doch auch ein Stück weit, eben, wenn man Pfarrerin, Pfarrer oder Priester wird oder allgemein in den Dienst von der Kirche hineingeht, das ist nicht einfach nur ein Beruf, das ist wirklich mehr eine Berufung, eine Berufung eben, kann man sagen. Und das fasst es wahrscheinlich auch ganz gut zusammen. Oder?
Also die Analogie, die du hast gebracht zur kirchlichen Trauung, das finde ich sehr treffend. Es ist eigentlich wirklich vergleichbar, auch was mit dem passiert dort.
Ja. Das passt doch gerade so mit Schlussrunde reingehen. Ich habe da wirklich so einen Satz formuliert, wo das vielleicht könnte ich noch mal ein bisschen treffend, so ein bisschen bündeln. Ein Priester ohne Weihe oder eine Pfarrperson ohne Ordination, das wäre wie?
Ein Pfarrer ohne Ordination gibt es nicht. Du bist erst ab der Ordination Pfarrer.
Und ein Priester ohne Weihe ist von kirchlichem Standpunkt her nicht denkbar, weil der dann kein Priester ist. Außer er ist natürlich als Getaufter, gehört man zum gemeinsamen Priestertum, aber auch diese besondere Form der Einsegnung in diesen Dienst.
Sehr schön. Ich hoffe, das hat ein bisschen einen Einblick gebracht in das Thema. Also danke vielmals, Birgit Jägler-Merz und Matthias Zeindler. Haben wir da das Thema miteinander in so einem Gespräch können vertiefen. Und in der nächsten Folge vertiefen wir dann nochmal ein anderes Sakrament von der Kirche oder ein Ritual, ein bisschen genauer, das Abendmahl. Warum das gewisse nur als symbolischer Akt gesehen und andere als einen realen Akt, hätten wir sicher auch zu diskutieren gehabt. Und was gerade auch die Gemeinsamkeiten sind noch von der jüdischen Tradition und von der christlichen her, das klären wir dann in der nächsten Sendung. Am Mik ist der Karl Dietl gewesen. Bis zum nächsten Mal. Hören die 14 Tage wieder rein bei der nächsten Folge von Glaubenssache, Gespräche über Glauben, Kirche und Religion. Der Podcast von ERF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirchenthemen.